So, einen wunderschönen guten Morgen. Und vielen Dank für die Lieder, die waren wirklich sehr, sehr anspruchsvoll und hat uns einfach vor Gott geführt. Es ist immer schön, hier nach Bielefeld zu kommen. Man merkt, und wir merken immer wieder, wenn wir kommen, dass wir hier auch ein Zuhause haben und einfach die Zeit und die Gelegenheit haben, einige Menschen zu besuchen. Und gestern habe ich dann auch daran gedacht, das war vor 26 Jahren, als wir euch kennengelernt haben. Und das war 1997, als wir hier ankamen. Und eine längere Beziehung dann hier mit dieser Gemeinschaft. Wir sind zwar in Deutschland und ein bisschen weit entfernt in Köln, aber trotzdem, wie schon gesagt, das ist für uns auch ja ein Zuhause. Unser Thema für heute lautet eine von Gott gelenkte Perspektive. Und Volker, vielen Dank, du hast schon 1. Petrusbrief Kapitel 3 und die Verse 13 bis 17 gelesen. Eigentlich, ich möchte jetzt auch von Kapitel 3, Vers 13 bis Kapitel 4, Vers 11 uns da einleiten. Aber wenn ihr möchtet, könnt ihr dann auch zu Hause wieder diese Stelle lesen. Das ist sehr bedeutungsvoll auch für uns heute. 1. Petrus Kapitel 3, Vers 13 bis Kapitel 4 und Vers 11. Das Wort Angst ist auch ein englisches Wort. Habt ihr das gewusst? Man sagt aber nicht Angst, man sagt Angst auf Englisch. Und das hat eine ganz besondere Bedeutung auf Englisch. Das ist nicht wie in Deutsch, wie zum Beispiel, das kann auch das bedeuten, man sieht ein wildes Tier und man hat Angst. Das ist nicht die Bedeutung auf Englisch. Auf Englisch bedeutet es nur dieses Gefühl der Unsicherheit. Man fühlt sich bedroht, man fühlt sich sozusagen beunruhigt. Das ist unscharf, man weiß nicht manchmal, warum man das Gefühl hat. Und das ist, was wir auf Englisch als Angst bezeichnen. Das ist auch aber eine Bedeutung von Angst, auf Deutsch. Und vor einigen Jahren nannte ein Soziologe uns hier in Deutschland die Gesellschaft der Angst. Und er schreibt: Wir leben in einer Gesellschaft, in der alles möglich, aber im Grunde auch nichts mehr sicher ist. Und er schrieb vor 10 Jahren. Inzwischen haben wir vieles durchgemacht, zum Beispiel ja, die Wirtschaftskrisen, Covid auf jeden Fall, Krieg noch, Katastrophen und so weiter und so weiter. Und Petrus damals schrieb auch in einem sehr unsicheren Kontext. Das war ein römischer, griechischer Kontext. Und das war an diese Gemeinde und die ganze Sache war unsicher. Und er schreibt: Fürchtet euch nicht. Er sagte: Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen. Und erschreckt nicht. Und das ist eine mögliche und eine gute Übersetzung von dem Urtext. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht. Weil was andere planen, was die dann auch tun, kann für andere Leute dann eine Bedrohung sein, kann insbesondere für uns als Christen eine Bedrohung sein. Und wir sehen das auch in vielen Gebieten der Welt. Wir haben neulich wieder einen Brief oder eine E-Mail von Christen in China bekommen. Und sie schreiben: Wir müssen viele Einschränkungen hinnehmen, dürfen uns zum Teil nicht mehr persönlich treffen. Größere Gemeinden werden aufgelöst, Pastoren und christliche Leiter verfolgt. Und das ist noch heute eine Realität. Es gibt aber eine andere mögliche Übersetzung. Und diese Übersetzung lautet: Fürchtet euch nicht vor dem, was sie fürchten. Weil das Wort da ist das Wort im Urtext Phobos, und von dem wir unser Wort Phobie ableiten. Und das bedeutet deswegen nicht nur fürchtet ihre Drohung nicht, sondern auch fürchtet euch nicht vor dem, was sie fürchten. Und es wird noch deutlicher, wenn wir feststellen, dass 1. Petrus Kapitel 3 und diese zwei Verse 14 und 15, die sind eigentlich ein Zitat aus Jesaja Kapitel 8, die Verse 12 bis 13. Und Jesaja schreibt: Ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen, was dies Volk Verschwörung nennt. Und vor dem, was sie fürchten, fürchtet euch nicht und lasst euch nicht grauen, schreibt Jesaja. Und man merkt, das ist ein Zitat, was Petrus da geschrieben hat. Und es gibt noch eine tiefere Bedeutung. Und diese tiefere Bedeutung sagt: Habt keine Ehrfurcht vor dem, wovor sie Ehrfurcht haben. So ein Theologe hat es einmal so geschrieben: Wandelt nicht auf dem Weg dieses Volkes, nennt ihre Götzen nicht heilig und fürchtet nicht die Gegenstände ihrer Furcht. Wie schon erwähnt, Petrus schrieb damals in diesem Kontext, diesem römischen und griechischen Kontext. Und die Verfolgung der Gemeinde damals war eine Realität. Und deswegen hat Petrus es auch dann so geschrieben. Aber es gab auch eine andere Gefahr. Und diese andere Gefahr war die heidnische Denkweise. Und davor hat Petrus dann auch gewarnt. Und wenn wir das dann auf unsere Gesellschaft hier, ja, heutzutage dann auch übertragen, stellt es sich dann etliche Fragen zum Nachdenken. Und die erste Frage ist: Wie biblisch eigentlich ist unsere Weltanschauung im 21. Jahrhundert? Wie biblisch ist unsere Weltanschauung von unserer Gesellschaft? Und zweitens: Was sind die Metanarrative unserer heutigen Gesellschaft? Und mit Metanarrative meinen wir diese dominante oder die dominierende Nachrichten oder Botschaften, die wir ständig hören. Und wir sind damit bombardiert. So was wir in den Nachrichten und Medien und Fernsehen, Film und Literatur und auch in den sozialen Medien hören. Was sind diese Kernbotschaften? Und noch eine Frage dazu: Wie sachlich begründet sind diese Botschaften? Oder sind sie ideologisch beeinflusst? Man merkt manchmal mit Nachrichten, die kommen, das ist vielmals eine Verbreitung der Angst. Und noch dazu: Wir hören nur eine Perspektive. Und diese Perspektive wird ständig wiederholt. Und wenn man kommt und man versucht, eine andere Perspektive dazu bringen, wird diese andere Perspektive als Fake News verleumdet. Oder die Person, die diese andere Meinung vertritt, wird dann diskreditiert. Man kann sachlich nicht mit der Sache umgehen, deswegen diskreditieren die Person. Und das ist dann diese sogenannte Cancel Culture. Öffnen Sie einfach einmal ein Mediathek ab, zum Beispiel, und nur einen Überblick zu bekommen von den Themen da. Und da merken wir schon, was diese Narrative sind, diese Themen, die man bekommt so einen Einblick dann von dem Narrativen. Aber hier, Petrus und Jesaja sagen uns, dass wir uns nicht fürchten sollen. Wir sollen uns auch nicht fürchten vor dem, was sie fürchten. Und warum? Warum? Und beide gibt die gleiche Antwort. Und Petrus schreibt: in Vers 15, heiligt aber den Herrn Christus in euren Leben, in euren Herzen. Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Und Jesaja schreibt das Gleiche, er sagt, sondern heiligt ihn, den Herrn Zebaoth, schreibt Jesaja. So wie gehen wir dann mit diesen Kernbotschaften oder diesen Metanarrativen um, mit denen wir ständig bombardiert werden? Und Petrus gibt uns sehr klare Ratschläge in Kapitel 4 und Vers 7. Und ich lese mal Vers 7 hier von Kapitel 4. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge, schreibt er. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Ich lese es weiter, wieder. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Zuerst schreibt er, es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Petrus schrieb vor fast 2000 Jahren. Und damals hat er schon erwähnt. Und das ist dann so. Wir als Christen, als Nachfolger Jesu, behalten wir das vor Augen, dass unser Leben, diese Welt, ist nur vorübergehend. Wir haben eine Hoffnung auf etwas anderes. Aber dann sagt er, seid nun besonnen und nüchtern. Und diese zwei griechischen Worte haben sehr besondere Bedeutung. Und ich möchte eine Minute oder so sie durchgehen mit euch. Besonnenheit. Das Wort im Griechisch ist sehr tief. Es bedeutet, scharfsinnig zu sein. Es bedeutet, einfach eine gottgelenkte Perspektive zu haben. Besonnenheit bedeutet, oder jemand, der besonnen ist, ist eine Person, die sich nicht selbst beherrscht, sondern von Gott beherrscht wird. Und diese Person versucht immer, verschiedene Perspektiven zu überprüfen, aber dann sucht er Gottes Weg. Das ist, was das Wort bedeutet, Besonnenheit. Dann Nüchternheit, wieder im Griechisch, wir wissen schon, was nüchtern bedeutet, es gibt verschiedene Bedeutungen, aber insbesondere, wir wissen, es bedeutet, wir sind jetzt nicht im Rausch. Okay? Aber hier geht es nicht um Alkohol oder Rauschmittel. Was es hier bedeutet, ist, wir sind frei von Illusionen. Wir sind frei von den berauschenden Einflüssen der Gesellschaft. Und das ist, was das Wort hier bedeutet. Seid nun besonnen und nüchtern. Aber er geht weiter und er sagt, zum Gebet. Und wieder ist die Orientierung auf Gott, die Orientierung auf Jesus, unsere Augen auf Jesus fokussiert. Und man merkt, dass diese Fähigkeiten von Besonnenheit und von Nüchternheit kommen, die kommen nicht von uns, sondern sie kommen von Gott. Und wir heiligen Jesus in unserem Herzen. Wir bitten ihn um Weisheit und um klaren Verstand. Wir beten für Herzen, die ihm treu sind. Und wir bitten ihn auch, uns den Weg zu zeigen, den wir gehen sollen. Und auch wenn wir Angst haben, und das haben wir, Angst. Aber auch dann können wir uns zu Gott wenden. Und er wendet sich auch zu uns. Das ist sehr wichtig für uns zu wissen, was in unserer Umgebung geschieht. Was sind so diese Botschaften? Was hören wir von der Welt? Es ist sehr wichtig, das zuzuhören. Es ist wichtig zu verstehen, aber nicht unbedingt zu glauben und zu gehorchen. Es ist wichtig, das mit kritischer Wachsamkeit zuzuhören. Aber dann gehen wir und wir hören auf Gottes Wort mit Ehrfurcht. Und wir suchen Gottes Weg auch in dieser Zeit. Insbesondere, wenn wir dann die Zeitung lesen oder Nachrichten anschauen oder was auch immer. Wir versuchen, diese Perspektiven zu hören, aber diese Denkweise zu verstehen, aber dann zu unterscheiden. Was sagt Gott zu uns? Und wie können wir dann auch für unsere Umgebung, wie können wir uns für unsere Gesellschaft beten und dann im Gebet zu entdecken, was Gott dann missionarisch zu ihr sagt. Und das ist unsere Aufgabe dann als Christen. Ich habe euch, als wir im Dezember hier waren, das ist schon Dezember, ja, das ist schon eine längere Zeit, und vielleicht habt ihr es vergessen, aber ich habe schon von einem Jüngerschaftsprogramm berichtet, die wir, ein paar von uns, wir machen das mit jungen asiatischen Führungskräften hier in Deutschland. Eigentlich meine zwei Mitarbeiter, zwei chinesische Mitarbeiter, so Mitte 30, die sind dafür verantwortlich und ich bin nur dabei, sie zu begleiten und zu unterstützen. Aber es ist interessant zu sehen, wie sie versuchen dann diese aktuelle und relevante, aber auch heikle Themen anzusprechen, so in der Politik, in der Wirtschaft, Gesellschaft, Technologie, auch im Recht und in der Umwelt. Am Anfang dieses Monats gab es wieder ein Forum und das Thema lautete die Rolle und Verantwortung der Christen in einer Zivilgesellschaft. Aber dann, das Wichtigste ist, die geistliche Perspektive da zu betrachten. Wie gehen wir damit um? Was bedeutet es, Jesus Christus, nicht nur am Sonntag, sondern auch von Montag bis Samstag, im persönlichen Leben, in der Familie, im Geschäftsleben, am Arbeitsplatz zu heiligen. Was bedeutet das für uns als Christen? Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Und dann schreibt Petrus weiter und er sagt, dass wir bereit sein müssen, über die Hoffnung zu sprechen, die in uns ist. Und er schreibt, seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedem Mann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und das mit Sanftmut und Respekt. Seid immer bereit, eine Antwort zu geben, die euch nach eurer Hoffnung fragt. Seid bereit, den Grund dafür zu nennen, aber tut es sanft und auch mit Respekt. Nicht alle von uns haben eventuell das so gelernt, theologisch gelernt, den christlichen Glauben theologisch da zu verteidigen. Das haben wir nicht alle gelernt. Und das müssen wir auch nicht alle, so auf diesen Ebene. Aber alle von uns, weil wir Jesus erlebt haben, alle von uns können darüber sprechen, was Jesus für uns bedeutet, für mich persönlich. Für dich persönlich, was Jesus für uns bedeutet, was er in unserem Leben getan hat, wie er Gebet erhört hat und tut. Und das ist meine und deine persönliche Geschichte und keiner kann es wegnehmen. Das ist unsere Geschichte. Vor zwei Wochen flog ein junger Mann namens Ronny mit seiner Firma nach Ostasien. Ronny ist versetzt worden nach Asien und er wird dort dann für 3 Jahre bleiben. Und wir in OMF bekamen plötzlich eine E-Mail von diesem Ronny und er sagte nur, ich bin jetzt nach Asien versetzt worden. Ich weiß, dass OMF irgendwie mit Hudson Taylor hat irgendwie mit Asien zu tun und ich möchte einfach mal Kontakt mit euch aufnehmen. Und diese E-Mail kam zu mir und ich habe ihn angerufen und wir haben dann in den letzten 4 Monaten hatten wir einfach viel Kontakt miteinander und ich habe dann versucht, ihn zu begleiten, ihn einfach mal von Asien zu erzählen, was es so ist, wie man dann sich dann da kulturmäßig dann verhält und auch wie man eigentlich dann mit Menschen umgeht in Asien. Und er ist jetzt in Asien. Und ich habe gestern eigentlich wieder eine WhatsApp von ihm bekommen, nur zu sagen, ich bin angekommen. Guck mal, ich esse schon asiatisches Essen. Hat so ein paar Bilder geschickt. Und dann hat er gesagt, okay, wäre es möglich, dass wir uns bald wieder mal per Zoom treffen. Er möchte da reden. Aber ich bin von ihm so begeistert, so beeindruckt, weil er sagte auch, weißt du, ich weiß, dass ich, das ist nicht nur mein Beruf, jetzt nach Asien zu gehen. Das ist eine Berufung. Er sieht es als Berufung, mit seiner Arbeit, mit seiner Firma nach Asien zu gehen. Und er ist jemand, er ist 26 Jahre alt, aber er ist jemand mit einer Liebe für Jesus. Und er möchte einfach von Jesus weiter erzählen. Und ich habe ihn gefragt, okay, so was hast du hier schon in Deutschland gemacht? Wie machst du das hier? Und er sagte mir, ich möchte jetzt nicht aufdringlich sein mit Menschen. Ich möchte sie auch nicht nerven. Aber was ich tue ist, bei der Arbeit, auf meinem Schreibtisch, habe ich meine Bibel. Und dann, wenn Leute vorbeikommen, wenn Kollegen vorbeikommen und sie fragen danach, naja, sie haben gefragt. Jetzt habe ich eine Gelegenheit, von meinem Glaube in Jesus zu erzählen. Und das fand ich so beeindruckend von diesem Mann. Und was ich so interessant finde ist, in den letzten 3 Monaten hatte ich ungefähr 3 ähnliche Gespräche mit jungen Männern geführt. Gott hat sie einfach, uns einfach zusammengebracht. Ich kannte sie nicht vorher. Und alle von ihnen sind in der Wirtschaft tätig. Der Jüngste ist eigentlich noch in der Ausbildung. Er ist 19 Jahre alt. Aber er hat mir gesagt, ich bin 19 Jahre alt, ich bin in der Ausbildung, ich möchte so in diesen Beruf gehen, in Geschäftsfeld gehen, aber ich habe eine Berufung von Gott, diese Arbeit für Gott zu verwenden. Das ist meine Berufung. Und eventuell vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht eines Tages, irgendwo anders in der Welt, einfach mit meinem Beruf dann auch Jesus zu bezeugen. Noch einer von ihnen ist, ganz faszinierende Geschichte, noch einer ist Pilot bei Lufthansa. Ist deutsch, seine Frau ist Japanerin, beide gläubig. Sie ist auch Schauspielerin und in Japan ziemlich bekannt, hat so ein paar Hollywood-Sachen auch mal mitgespielt. Und dieses Paar, sie leben zurzeit in München, aber haben dann diese Berufung, in circa 3 Jahren nach Tokio umzuziehen, weil sie ein Herz für die japanischen Volk haben. Und sie wollen einfach da in ihrem Beruf weiterarbeiten, aber dann auch ein Zeuge für Jesus sein. Ich denke, das ist Mission. Und Mission endet sich. Ja, wir haben noch Menschen, die vollzeitlich in eine Mission gehen. Aber wir haben auch andere, die ein anderes Lebensabschnitt haben oder im Geschäft sind oder was auch immer. Und sie gehen auch in eine Mission. Und ich frage mich, wohin führt uns Gott in diesen Tagen? Und es bleibt sehr spannend und wir brauchen viel Weisheit und Mut. Aber nicht nur dort, sondern auch hier, weil die Mission ist auch hier. Und die Mission ist auch hier gekommen. Und das sagt Petrus uns auch. Er schreibt weiter, wir müssen auch mal bereit sein zu leiden, wenn man Gutes tut. Ein Jesu-Nachfolger zu sein, ist spannend, aber nicht immer einfach. Und das merken wir, dass auch hier in Kapitel 4 merken wir das, dass manchmal sind, und das schreibt Petrus hier auch in Kapitel 4, Vers 4, dass gottlose Menschen, die werden manchmal überrascht, dass wir nicht mitmachen bei dem, was sie tun, weil sie wollen, dass wir uns an ihrem wilden und verschwendischen Leben dann beteiligen. Und deswegen sagen sie schlechte Dinge über uns. Und ich glaube, viele Verfolgungen, die wir merken, auch in der Welt, ist genauso, weil sie merken, die Christen sind anders. Die sind anders geworden. Und deswegen werden sie verfolgt. Aber Petrus schreibt, sie werden aber eines Tages dafür eine Rechenschaft geben müssen. Und da merkt man auch, Gott ist da. Wir haben eine Hoffnung. Und diese Hoffnung ist, dass Gott mit uns und auch für uns ist. So, was machen wir dann, wenn das passiert? Und wieder gibt uns Petrus in Kapitel 4 sehr klare Ratschläge. Und sein Ratschlag hier ist, vor allen Dingen habt untereinander beharrliche Liebe, denn Liebe deckt der Sündenmenge zu. Anders gesagt, liebt einander zutiefst. Die Liebe tilgt viele Sünden, indem sie sie vergibt. Und ich glaube, das ist sehr wichtig für uns als Christen, als Gemeinde, nicht nur als einzelnen Christen, sondern auch als Gemeinde. Weil das Evangelium ist nicht nur ein Evangelium, das wir verkündigen, sondern es ist ein Evangelium, das wir demonstrieren, das wir vorleben. Und Jesus hat das auch gesagt. Die Menschen werden sehen, wie ihr euch liebt. Und das ist ein Zeuge. Das ist ein Zeugnis für Jesus. Petrus selber war von der bedingungslosen Liebe Christi sehr tief berührt. Er hat Jesus verleugnet. Und dann kam Jesus zu ihm. Und Jesus hat ihn vergeben, ihn wiederhergestellt und gesagt, hüte meine Schafe, weide meine Lämmer. Und Petrus ist dann, er hat wirklich verstanden, was es bedeutet, bedingungslos zu lieben. Und er betont dann für uns, eine tiefe und intensive Liebe zu unserem Herrn zu haben, aber genauso und ebenso eine tiefe und leidenschaftliche Liebe zueinander haben zu müssen. Und das ist schade, wenn man hört, wie wir als Christen uns auch entfremden, dass wir lange, lange Jahre nicht miteinander gesprochen haben. Und was müssen wir tun, einfach, um Versöhnung nicht nur zu predigen, sondern auch zu leben? Und es ist notwendig, andere zuzuhören, zu versuchen, ihre Sichtweise wirklich zu verstehen. Andere zu verstehen bedeutet nicht, einverstanden zu sein. Okay, wenn ich jetzt zuhöre, jemand hat eine Meinung, ich habe vielleicht eine andere Meinung. Trotzdem kann ich zuhören. Kann ich wirklich versuchen zu verstehen, was die Sache ist. Aber vielmals merken wir schalten einfach ab. Und wir versuchen nicht zu verstehen. Und es kann sein, dass wir dann sagen, okay, hier, wir haben jetzt nicht dieselbe Meinung, aber trotzdem, wir können zusammenstehen als Christen. Wir nehmen Menschen ernst, weil sie von Gott geliebt sind. Auch merken wir sind in einer Gesellschaft, die viel von Toleranz spricht, aber in Wirklichkeit intoleranter wird. Und es ist eine Gesellschaft, die dringend die Versöhnung bedarf. Und das wieder ist die Botschaft des Evangeliums. Versöhnung mit Gott, Versöhnung miteinander. So, wir brauchen keine Angst zu haben, weil Gott mit und für uns ist. Ja, wir haben Angst. Wir fühlen das manchmal. Aber wir können uns zu Gott wenden. Und er ist mit uns, er ist Immanuel. Wir dürfen immer zu ihm in Gebet kommen, persönlich, aber auch als Gemeinde. Wir beten um Besonnenheit, um Nüchternheit. Wir sind von Kernbotschaften bombardiert. Wir brauchen diese göttliche und biblische Perspektive und dafür sollen wir beten. Und dann mit der Zuversicht, dass wir Gott gehören, können wir dann die Hoffnung, die wir in Jesus haben, weitergeben und auch weiterleben und demonstrieren. Und das ist unser Gebet füreinander. Amen.